Korte und Rink. Politik, die bewegt.
So schnell geht eine Woche rum und schon wieder Montag, deswegen höchste Zeit für eine neue Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink, Folge 49. Das heißt, ich freue mich schon auf die Jubiläumsfolge in der kommenden Woche. Und natürlich freue ich mich auch darauf, dass heute der renommierteste und eloquenteste Kapitän Korte, Professor Doktor, wieder Zeit hat für unseren Podcast. Herr Korte, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ohne dass die Analogie jetzt dazu führen sollte, dass ich Sie als Crewmitglied bezeichne. Das würde zu weit führen. Das würde auch praktisch unsere Konstellation auf den Kopf stellen, weil wir ja natürlich auf gleicher Höhe agieren, nicht nur hier sichtbar.
Ich habe jetzt gerade überlegt, um in der Analogie zu bleiben, was auf dem Schiff so das Niedrigste ist.
Keine Ahnung. Aber natürlich, es gibt viele Mitarbeiter, die haben keinen Außenbalkon oder die liegen immer im Wasser, ne? Praktisch. So muss man sich schon vorstellen. Ab Deck 4, glaube ich, ist erst Fenster. Darunter ist keins, aber da leben die auch und arbeiten dort.
Also Sie waren auf dem Sonnendeck.
Ja.
Also wie auch im Leben, Herr Korte.
Ja, so, ne, genau. Aber ich finde, das Sonnendeck kann sich jeder erarbeiten, der ein VRM-Abo hat.
Absolut.
Ja, ne? Und ich finde, das ist doch ein guter Einstieg in so eine Medienanalyse und Medienkritik.
Genau, das ist ein super Cliffhanger gewesen und ein Übergang, den ich Ihnen Ihrer Eloquenz natürlich zugetraut habe. Und zwar spreche ich natürlich heute über VRM-Abos, weil in der letzten Woche, vielleicht haben es manche mitbekommen, manche nicht, wir es geschafft haben, als Allgemeine Zeitung und als VRM in den Fokus der AfD aufgrund unserer Berichterstattung zu kommen bei einem Übergriff in einem pfälzischen Ort, wo wenige Leute zu einem Bürgerdialog eingeladen hatten und dort die AfD vorbeikam, wir berichtet haben und in der Folge dessen der Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmeier auf seinem Social Media Accounts dazu aufgerufen hat, das AZ-Abo zu kündigen und jeder, der sein AZ-Abo kündigt, würde von ihm ein Überraschungspaket bekommen, damit unser Laden in die Pleite getrieben werden könnte. Er hat dann auch von Lügenpresse natürlich gesprochen. Deswegen bin ich natürlich froh, Herr Korte, dass Sie weiterhin an Ihrem Abo festhalten.
Ja. Und auch dafür Werbung machen, weil wir natürlich auch aus Studien sehr gut wissen, gerade im kommunalen Bereich, in dem wir erkennen können, dass Qualitätsmedien dazu beitragen, auch die Vitalität der Demokratie in der Kommune zu erhöhen. Und insofern müsste in der Fläche viel intensiver auch kommunale Berichterstattung erfolgen, eben nicht als Faktenbiegerei, sondern als gut informierte, gut recherchierte, gut redaktionell abgesicherte Präsentation von Informationen. Und wo das nicht der Fall ist, da verkommt der Ort, der dann kein Demokratieort mehr ist letztlich.
Deswegen war es mir tatsächlich auch wichtig, als Chefredakteur bei der VRM darauf publizistisch zu antworten. Wir haben es natürlich auch juristisch prüfen lassen. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, juristisch gegen diesen Post vorzugehen, weil so unser Medienanwalt Sebastian Münzenmeier mit diesem Vortrag in das Wettbewerbsrecht eingegriffen hat und da quasi eine Empfehlung dafür gegeben hat, auf einem freien Wettbewerb das Abo zu kündigen oder dort einzugreifen. Das war mir aber wichtig, auch in der Signalwirkung natürlich an die Rechtsextremen und an die Populisten, aber auch an unsere bestehenden Abonnenten, dass wir unseren Auftrag weiter nachwerden und natürlich unseren Beitrag für die Demokratie leisten werden.
Das ist ja das Stöckchen, was dann immer hingehalten wird, über das man auch nicht einfach intensiv immer springen sollte. Also man muss ja mit Selbstbewusstsein kontern, nicht das noch größer machen, was dort an Absurditäten vorgetragen wird. Und das geht nur aus einem selbstbewussten Hintergrund heraus, selbstsicher, selbstbewusst dafür zu werben, warum man eben welche Positionen und wodurch anbietet. Das ist doch letztlich der Hintergrund, den man im Sinne einer Qualitätssicherung von Informationsgefüge in einem neuen Informationshaushalt insgesamt einer Gesellschaft auch aufstellen kann. Und das finde ich oft zu wenig genutzt, ehrlich gesagt, weil meistens macht man das andere Radikale dadurch nur größer, dass man dem hinterherläuft und versucht, das Gegenteil zu beweisen, was auch immer. Nein, man muss nicht alles immer aufgreifen, Man muss einfach eigene Stärke dagegen setzen. Und dazu braucht man aber eben auch Übersetzungsleistungen, Übersetzungshelfer, Übersetzungslotsen geradezu, um letztlich das, was der Kern ist, der zu verteidigen ist, nämlich unsere Freiheit, auch mit Beispielen so zu übersetzen, dass es vielleicht lustvoll sogar wird, dieser Freiheit, mit dieser Freiheit nicht nur weiterzuleben, sondern sie auch den Freiheitsraum zu vergrößern. Also wie können wir auch mit Gefühlen für Freiheit werben? Das ist all das, was man dem entgegensetzen muss. Und da können wir, glaube ich, noch ganz viel tun.
Das ist jetzt natürlich ein Blick in mein Berufsleben, wenn ich schildere, dass ich jetzt nicht nur bei den AfD-Politikern oder bei der AfD-Berichterstattung schon der Woche davor bei Ken Jebsen, über den wir auch, glaube ich, kurz gesprochen hatten, der sich dann auch öffentlich in den sozialen Medien an seine Community gewandt hat und gesagt hat, wir werden diejenigen, die Fake News verbreiten, nehme ich schon wahr, dass es aktuell einen großen gesellschaftlichen Diskurs über die Rolle von Presse und auch Meinungsfreiheit gibt. Meinungsfreiheit in dem Sinne, dass AfD oder Ken Jebsen uns vorwerfen, dass Meinungsfreiheit bedeutet, man dürfe quasi alles sagen, auch unter Verdrehung der Tatsachen, und wir natürlich dagegen halten, dass man nicht alle Tatsachen frei verdrehen darf und man quasi alles in die Welt bläst, sondern wir ja auch eine Funktion haben, das einzuordnen. Und das ist dann tatsächlich auch etwas, worüber ich mit vielen Lesern diskutiere, dass dieser Punkt Meinungsfreiheit damit kollidiert, dass sie sagen, wir zensieren ja quasi freie Meinung, indem wir etwas einordnen. Ich aber finde, dass das tatsächlich aktuell zunimmt. Also auch im gesellschaftlichen Kontext, weil wenn ich jetzt weg mal von Medien gehe, sondern auch beim Thema Demokratie, wo ich ja auch finde, dass Demokratie an sich als System ja immer mehr unter Druck steht, weil wir ja auch immer sagen, dass Presse- und Meinungsfreiheit ein Grundpfeiler für freie Meinungsbildung ist und Willensbildung und das dann ein Grundpfeiler für eine freie und funktionierende Demokratie, dass ich schon merke, dass die Demokratie in dieserlei Hinsicht unter Druck gerät.
Mhm.
Teilen Sie das? Oder?
Das ist letztlich viel gravierender als der Druck, der wirklich durch vielleicht kommende neue Mehrheitsverhältnisse im Parteiensystem sich abzeichnet, oder Druck, der durch externe Herausforderungen oder exogene Schocks auf uns zukommt. Es geht ja um Kulturtechniken der Demokratie, sich zu informieren, kommunizieren, sich organisieren, auch sich erinnern. Solche Kulturtechniken sind fundamental überformt durch die neue Arena des Lebens, das Digitale. Und wir sind noch unsicher, wie wir damit umgehen, weil das Analoge neben dem Digitalen, beides existiert, aber die Wirkungsmacht dieser neuen digitalen Herausforderung auf diese Kulturtechniken uns in vieler Hinsicht verunsichert. Beispielsweise, dass wir eben wahrnehmen, dass mobilisierbare Mehrheiten dann oft den Eindruck erwecken, dass sie auch in einer Mehrheit faktisch sind. Nein. Aber das ist ja in der Regel nicht der Fall. Sie sind lauter, sie sind cleverer, sie haben bestimmte soziale Medien zusätzlich, die genutzt werden, und dadurch entsteht der Eindruck, dass wir eine mobilisierte Mehrheit haben. Aber faktisch ausgezählte Mehrheiten sind es nicht, sondern es sind laute, virtuell sehr aktive Minderheiten in der Regel. Und wir sehen das ja auch im Sinne der Messung von Mitte-Konstellationen. Das ist ja mein Mantra auch hier bei diesem Podcast, dass bei Hauptwahlen 70-80% der Deutschen immer die Parteien der Mitte nach wie vor wählen. Und insofern eine mittezentrierte Gesellschaft existiert, aber an den Rändern es sich weiter radikalisiert und die Polarisierung an den Rändern durchaus zunimmt. Oft dadurch, dass auch Medien sehr stark eben über diese Politisierung, über die Polarisierung an den Rändern auch einen Nachrichtenwert generieren und sie damit letztlich größer machen. Und das vergessen, was in der Mitte als Mehrheit, als große Mehrheit nach wie vor existiert. Das ist das Problem. Und damit umzugehen im Sinne einer Medienmündigkeit, da sind wir noch weit von entfernt. Aber das ist zentral, weil das ist ja, ich weiß ja jetzt auch nicht, es kommt hinzu, ob Sie hier als Avatar vor mir stehen oder sitzen. Weiß ich ja nicht. Also wie, sprechen Sie wirklich jetzt so mit mir oder nicht? Das ist ja, also diese Form von Wirklichkeitsverzerrung, wie soll man damit umgehen? Also ich bin unsicher, ob hier ich einem Chefredakteur Herrn Rink gegenüberstehe, der nicht schon eingespeichert ist als Avatar und jetzt einfach versucht, auf mich zu reagieren. Und wenn man das jetzt übersetzt weiter, wie KI die Komplexität verändert, sehen wir ja auch, dass die Unwahrheit ja auch angereichert wird für KI Lernprozesse. Also je mehr man Unwahrheit produziert, umso mehr wird sie auch Teil von KI-Logarithmen. Und insofern wird es auch durch KI am Ende nicht zu mehr Wahrheit am Ende führen, sondern umso schwieriger, sich in diesem Dickicht zu, in dem Dickicht irgendwie durch den Dickicht durchzukommen. Ne? Aber sind sie jetzt echt oder sind sie nicht echt?
Deswegen als Erklärung, als Alleinstellungsmerkmal und Abgrenzung gegen einem Avatar, deswegen in der zwischendurch immer meine privaten und humorvollen Spitzen gegen sie, weil ich glaube, dass vielleicht ein Avatar in der Lage wäre, auf politischer Ebene zumindest ihnen Fragen zu stellen, ihnen natürlich intellektuell nicht gewachsen wäre, aber ich versuche das dann immer durch ein paar humorvolle Anekdoten und Sticheleien der KI voraus zu sein.
Ja, und ich könnte es ja auch testen, dass man sagt, sprechen Sie doch mal jetzt Japanisch, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Und das ist vielleicht so ein Echtheitstest, ne, dass man das klären könnte.
Sie hätten jetzt dann offensichtlich gemacht, dass ich weniger kann als der Avatar.
Ja, das muss man eingestehen. Ja, ist so. Mhm. Es gibt ja mit Wolfgang Weimer auch einen Avatar jetzt als Kulturstaatssekretär und ja als Kulturminister, so heißt er, Kulturstaatsminister, so heißt er offiziell, der ja auch in vielen Sprachen auftritt und spricht. Er hat das ganz gut zuletzt vorgemacht, was man damit auch erreichen kann. Also der Informationshaushalt der Gesellschaft verändert sich fundamental unter diesen Rahmenbedingungen. Und wenn wir sagen, Qualität von Öffentlichkeit setzt Maßstäbe für die Qualität unserer Freiheit, dann ist doch klar, dass der Strukturwandel von Öffentlichkeit das radikalste Thema unserer Zeit ist, mit dem wir umgehen können und umgehen müssen, um die Demokratie zu pflegen.
Sie haben vorhin die sozialen Medien angesprochen und die laute Minderheit, die sich ja sehr viel Gehör verschafft. Jetzt ist natürlich ein Merkmal, das versuche ich auch immer rauszuarbeiten, wenn ich angefragt werde, für kurze Impulsvorträge zum Thema gefährden soziale Medien, zum Beispiel die Demokratie. Ich sage immer wieder, dass der Unterschied zu früher ist, dass ich glaube, ein Teil dieser Meinungen gab es schon früher, aber die sind eben am Stammtisch geblieben. Und mittlerweile kann ja jeder Sender, der sowas früher 10 Leuten an seinem Tisch in der Kneipe gesagt hätte, eine breite Öffentlichkeit zum einen herstellen und diese Meinung in die Welt hinaus posaunen. Und natürlich können die auch in einer ganz anderen Öffentlichkeit miteinander diskutieren. Umso wertvoller finde ich es ein Dankeschön dafür, dass unter diese ganzen Themen mittlerweile bei Social Media auch viele unserer Abonnenten und Demokratiefreunde gegangen sind, die dann auch aus der Community heraus dagegen halten. Aber die Frage an Sie, sehen Sie unsere Demokratie gefährdet durch soziale Medien, beziehungsweise welche Rolle oder wie muss eine Demokratie sich aufstellen, um, wie Sie es vorhin beschrieben haben, die sozialen Medien auszuhalten?
Naja, auf zwei Ebenen. Das eine ist, wir müssen nicht so tun, als wäre diese neue Medienvielfalt ein rechtsfreier Raum. Das ist ganz klar. Insofern muss man sagen, da gilt auch das Grundgesetz, gilt auch und für alle Formen, die sich dort abspielen. Wir müssen aus zweiter Perspektive praktisch auch dafür sorgen, im Blick auf die Autonomie von unserer europäischen Öffentlichkeitsvorstellungen mit unserem Wertekontext, wie wir europäisch agieren, auch vielleicht strukturell, institutionell aufrüsten, eigene Plattformen entwickeln, um unabhängiger zu werden in einem Werteverständnis wie Wohlfahrt, Wohlstand, Freiheit, Meinungsvielfalt in Europa uns prägen. Und das Dritte ist natürlich eine intensive, schon vom Kleinkind angegangene Herausforderung, Medienmündigkeit zu entwickeln. Das sind so Strategien, die man braucht. Und bei allen sind wir tastend unterwegs. Das ist eine frühe Digitalisierung, mit der wir uns auseinandersetzen, letztlich noch gemessen an den 70 Jahren Erfahrung jetzt mit in der Bundesrepublik mit Radio, mit Fernsehen, mit Zeitungen. Und aber da reicht kein einzelner kein einzelnes Bundesministerium, das ist eine Herausforderung für uns alle gleichermaßen.
Ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast gelesen, dass Sie sich ganz gut mit Wahlforschung auskennen.
Ach ja, Sie sind ja mal wieder eingelesen und informiert. Schön. Und haben eine Rückerinnerung.
Also Wahlforschung ohne Haar und mit Haar, um nochmal auf ihre sehr prägende Zeit auf dem Schiff zurückzukommen.
Ja, ja.
Blicken wir mal auf die Wähler in der Demokratie. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade die extremen Parteien ihre Wählerschaften über Plattformen bespielen, in Anführungszeichen informieren mit ihrer Form der Wahrheit und damit auch erreichen und dass diese Wählerschaften für andere Meinungen oder jetzt zum Beispiel für das, was die unabhängige Presse schreibt, gar nicht mehr offen sind. Jetzt ist es ja in der Demokratie und in der Wählerschaft immer die Frage, wie treffen A, Wähler ihre Wahlentscheidung und B, wie erreicht man denn Wähler mit Informationen? Wie kommt man irgendwie noch an diese Wählergruppen ran?
So, einmal gibt es die Form von interpersonaler Kommunikation, wie da der Fachbegriff lautet. Das heißt, nicht das, was wir hören, sehen, lesen, wischen, wird Wahlmotiv relevant, sondern das, was daraus gemacht wird. So, dass es immer noch eine Ebene daneben gibt. Und also nur weil ich einen Post erhalte jetzt oder ein Reel oder was auch immer, heißt das nicht, dass ich das eins zu eins dann übersetze in eine Wahl einer Person oder einer Partei, sondern es ist ein Gesprächskontext, der sich daraus entwickelt. Es kann eben die Blase sein, in der man sich dann auch weiter bewegt. Es kann aber auch was ganz anderes sein, was Irritationen schafft, um eben dann zu einer anderen, veränderten Einstellung zu kommen. Aber Demokratie relevant sind all diese neuen Medien und wir können eben nachweisen, dass diejenigen, die hier bestimmte Zielgruppen klarer erreichen, auch damit Wirkung erzielen, zumindest Aufmerksamkeit. Und vieles in der Wahlentscheidung hängt auch damit zusammen, ob ich die Partei überhaupt kenne oder ob ich die Person überhaupt kenne. Also die Bekanntheit ist nicht zu unterschätzen, auch wenn die Problemlösungskompetenzen entscheidender sind beim Wahlmotiv als die eigentliche, die Person, ob die jetzt einem sympathisch oder unsympathisch ist. Also es ist sehr, sehr relevant und viele Aktivitäten kann man sehr gut bei den zurückliegenden Wahlen erkennen, kommen eben im Kontext der AfD. Viel stärker sind die dort engagiert im AfD-Kontext als bei den anderen Parteien. Die Grünen haben ein bisschen aufgeholt, aber noch weit erfolgreicher, noch weit ausgeprägter, auch von weitreichend her ist die AfD auf diesen Kanälen unterwegs. Es gibt nicht den einfachen Zusammenhang zu sagen, das hängt auch, fördert die automatisch die Wahlerfolge der AfD, das wäre zu kurz gegriffen, aber es spielt schon natürlich eine große Rolle.
Wir haben jetzt viel über Demokratie in sozialen Medien gesprochen, aber es gibt ja auch Demokratie vor Ort. Eingangs an dem Beispiel, das ich erwähnt habe, was für mich auch eine neue Stufe der Eskalation oder der Vorgänge hatte, dass tatsächlich AfD-Politiker einen Bürgerdialog in Präsenz gesprengt haben und dort reingegangen sind, was ja auch mit Einschüchterung und Angst zu tun hat. Ich habe bei den Kollegen des SWR ein Interview mit einem Experten gelesen, der gesagt hat, es gibt gewisse Vorgehensschritte von extremen Parteien, rechtsextremen Parteien, wo das Thema Einschüchterung dann auch in Präsenz tatsächlich eine weitere Eskalationsstufe ist. Wie kann denn aber Demokratie vor Ort, Sie waren letzte Woche Positivbeispiel bei einem Ihrer Vorträge, Sie kommen ja ganz gut rum, in, wie ich fand, per LinkedIn gesehen, sehr imposanten Ort, natürlich vor vollem Haus, wenn Sie sprechen, ja, ein positives Beispiel genannt wurde, weil Demokratie eben auch konstruktiver Austausch sein kann. Also welche Rolle spielt denn der Austausch vor Ort für Demokratie?
Wir müssen den Resonanzdraht glühen lassen zwischen Bürgern und der Politik. Und das ist in der Regel am einfachsten, wenn man mit Räumen der Überschneidung versucht zu agieren, wenn man also Ortsmomente schafft, auch ins Gespräch zu kommen mit Menschen, mit denen man normal gar nicht über Politik spricht. Das ist viel wirkungsvoller, als wenn sich immer die gleichen wieder treffen. Das ist ja auch eine Blasenkonstellation als Kollektiv, das nicht wirklich am Ende weiterführt. Aber wenn man Gesprächsstörungen überwinden möchte, dann geht das natürlich nur dadurch, dass man an Orte geht. Meine Metapher ist ja immer der Wochenmarkt. Letzte Woche war das die Alte Oper in Frankfurt, die einfach einen grandiosen Arena geboten hat, unterschiedliche Leute zusammenzubringen. Es war eben nicht das klassische Publikum, was jetzt zu einem Konzert dort kommt, sondern es war super bunt gemischt und alle waren froh, mal über Politik auch reden zu können, in einem relativ doch dann wiederum geschützten Raum, aber unterschiedlich. Und das ist ja der kommunikative Machtbegriff, der von Hannah Arendt dem unterstellt ist, dass über das Sprechen nicht nur Handeln sich entwickelt, sondern dadurch sich auch Freiheit ausdrückt. Und das ist die Kulturtechnik des Sprechens. Und da können wir eben nachweisen, was das auslöst, wenn man weiß, jemand hört einem zu, mir wird nicht nur zugehört, sondern da kann sich auch etwas heraus entwickeln. Ich muss mich natürlich sicher fühlen, um auch artikulieren zu können. Das spielt eine große Rolle. Also wir brauchen gar nicht das große Pathos, sondern wir brauchen den Gesprächsalltag. Das ist wichtig.
Welche Stimmung nehmen Sie dann aber gegenüber Politik und gegenüber Demokratie in solchen Gesprächsrunden mit größerem Auditorium war?
Totales großes Interesse. Das deutet ja auch darauf hin, dass bei allen zurückliegenden Wahlen die Wahlbeteiligung höher geworden sind, selbst bei den Kommunalwahlen deutlich höher, bei den letzten in NRW. Also das Interesse an der Politik ist groß. Man ist dankbar, sich mal austauschen zu können. Das merke ich, weil doch Krisen erschöpft, wie jeder irgendwie ist, man sich in sein eigenes Schneckenhaus zurückzieht und dann doch merkt, dass es nicht weitergeht. Man muss ja nicht gleich in Einsamkeit verfallen, aber in der Demokratie passiert ja nicht einfach etwas, sondern ich gestalte es mit. Das macht ja die Freiheit aus. Also brauche ich auch die anderen. Und dieses Rausgehen, das macht stark. Die Bewegungsdynamik sowieso, aber andere zu treffen, die auch dann über Politik reden, das kann stark machen. Das merke ich bei den großen Formaten, bei denen eben großes Interesse auch immer besteht.
Ich habe ja manchmal das Gefühl, wenn ich mit Leuten, die sich in der Regel ja dann bei mir beschweren, über Demokratie oder gerade Meinungsfreiheit spreche, dass die gar nicht zu schätzen wissen, welches hohe Gut Demokratie ist. Und die nehmen ja zum Teil auch für sich Meinungsfreiheit in Anspruch, die ja durch die Demokratie gedeckt ist. Jene Demokratie, die die Querulanten oder diejenigen, die sich beschweren, ja eigentlich angreifen oder als negativ sehen. Also sie profitieren von etwas, was sie eigentlich nicht als akzeptabel erachten. Ähnlich finde ich das beim Demonstrationsrecht, dass diejenigen, die sich per Demonstration zum Beispiel gegen Demokratie aussprechen, wissen ja gar nicht, dass sie gerade demonstrieren dürfen, weil das die Demokratie und der Rechtsstaat möglich machen. Und da habe ich den Eindruck, dass es manche Leute vielleicht gar nicht zu schätzen wissen, auf welcher Grundlage sie hier zusammenleben können.
Ja, weil viele nur noch auch von so einer Lieferando-Demokratie, die wir ja schon zum Thema gemacht hatten, ausgehen, als Lieferservice. Und ich muss mich da nicht einbringen. Teilhabe und Teilnahme spielen dann keine große Rolle. Man fühlt sich wohl in dem, was eben an Rahmen gegeben ist, aber konsumiert ihn, ohne sich klar zu machen, dass er brüchig ist und dass er von Voraussetzungen lebt, die wir eben immer wieder schaffen müssen. Das kann man aber in der Regel keinem vorwerfen. Mir ging es eben so bei Corona das erste Mal, dass mir jemand Freiheitsrechte massiv genommen hat, wie uns allen. Aber vorher musste ich mir die nicht erkämpfen. Die waren ja einfach da. Ich durfte alles im freiheitlich-demokratischen Grundkontext machen. Aber dort, mit wem darf ich mich überhaupt noch treffen? Wo darf ich hingehen? Wie darf ich lehren als Wissenschaftler? Alles war weg. Und wenn man so eine Erfahrung hat, dann ist die Wertschätzung von Freiheit, wird ja wachsen. Aber den meisten kann man deshalb nicht das vorwerfen, dass sie dafür nicht gekämpft haben. Die Menschen im Osten haben das natürlich sehr stark gemacht und deswegen fühlen sich oft auch unterschätzt oder dass man nicht ausreichend auf sie hört, weil sie diese Form von Transformationserfahrung als Erkämpfen der Freiheit ja durchgerungen haben und dafür auch sehr sensibel sind.
Finde ich, sind da aber zwei interessante Aspekte drin. Zum einen die Menschen im Osten, dass wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, das ja ohnehin Ironie des Schicksals ist oder schwer zu verstehen, dass gerade diejenigen, die diese Erfahrung vielleicht gemacht haben, eben diese Parteien, Extremparteien wählen, die gegen die Demokratie oder sich gegen den Rechtsstaat aussprechen. Und bei Corona ist jetzt für mich rückblickend tatsächlich durch diese Wegnahme von persönlichen Freiheiten ja auch erst, oder da gab eine neue Dimension an Kritik an der Demokratie beziehungsweise am Rechtsstaat, wo man ja auch andersrum hätte sagen können, das, was mir jetzt gerade nicht möglich ist, war mir vorher möglich und ist mir jetzt auch wieder möglich. Finde ich in beiden Wahrnehmungen relativ paradox, dass das aus diesen beiden Richtungen kommt.
Ja, das stimmt. Da gibt es schwierige paradoxe Zusammenhänge, keine Kausalitäten, um das erklären zu können. Und letztlich muss man Befindlichkeiten dort vor Ort auch mit Veranstaltungen abrufen. Aber ein Parteienwettbewerb lebt natürlich dadurch, dass wir mit Defizitparteien immer gucken, die dann groß werden, weil sie Defizite abbilden, die die anderen nicht haben. Also was fehlt bei den anderen im Blick auf Attraktivität, auf Angebote, auf Problemlösung, auf Vertrauen, auf Performance, dass eben die Leute sich davon abwenden. Das Dazugucken nutzt ja nichts. Also der Wettbewerb der Mitte muss darauf ausgelegt sein, dass die Mitteparteien einfach gut werden, dass sie besser werden, dass sie stark werden und dieses Bewusstsein ausprägen. Und dann werden die anderen kleiner. Da müssen wir nachfragen, welche Defizite die Bürger an ihnen wahrnehmen, dass sie so klein geworden sind.
Voraussetzung dafür ist natürlich ein parteiübergreifendes Verständnis aus der Mitte heraus, dass es sowas braucht. Und das wird natürlich je nach Mehrheitsverhältnis, wenn ich mir gerade den Osten angucke, nicht einfacher, wenn der Mitte eine klare Mehrheit fehlt und man entweder aus einer Minderheitsregierung heraus regiert oder alles, was nicht links und rechts ist, in einen Topf werfen muss, um eine Mehrheit zu generieren, wird es natürlich schwierig, eine politische Linie aufzusetzen, die dann am Ende auch für gute Politik steht, die verschiedene Wählerlager anspricht. Das macht es natürlich
anspruchsvoller. Das stimmt, aber wir sehen ja in diesen Tagen, das Gute hat auch eine Chance. Also ein Großkonflikt scheint eingehegt zu sein zumindest und ganz sichtbar kommen viele tausend Menschen frei aus Gefängnissen oder sie werden aus Geiselhaft entlassen. Ach, diese Wendung gibt es doch immer und auch daran kann man sich orientieren. Und das haben auch viele etablierte Kräfte auch möglich gemacht, nicht nur neue Kräfte.
Herr Korte, sind Sie diese Woche wieder im Auftrag der Demokratie unterwegs?
Immer, mache ich ja hauptberuflich. Und das, finde ich, sollten Sie sich selbst auch zuschreiben als Chefredakteur. Ne? Also das...
Ich glaube, also wir haben nicht viele Gemeinsamkeiten, Herr Korte, außer diesem Podcast und vielleicht, dass wir im Auftrag der Demokratie unterwegs sind.
Ja, das ist doch schön. Da haben wir schon mal eine Brücke gebaut, über die wir denken. Ich bin ja morgen, übermorgen in Berlin und da bin ich in einigen Hintergrundkreisen beratend unterwegs. Und ja, professionelle Politikberatung lebt aber von der Intransparenz. Insofern werde ich das natürlich nicht verraten.
Aber ich werde Sie nicht
überhaupt. Das sind keine öffentlichen Veranstaltungen, sondern.
Ja, wir sind aber hier unter uns, Herr Korte.
Ja, ja. Dann klar.
Auch am Montag gerne nochmal drüber sprechen.
Klar. Nein, der Grundsatz gilt, den ich gerade formuliert habe.
Herr Korte, ich habe noch aufzulösen einen Cliffhanger, den ich am Anfang gestartet habe, die Überraschung am Ende. Und zwar haben wir über YouTube einen Kommentar bekommen. Ich zitiere: Danke für dieses gute Gespräch. Also von letzter Woche. Ich beziehe das jetzt auf Sie. Ich habe ja nur die Fragen gestellt. Ich höre Ihnen beiden seit einiger Zeit aus Bayern zu und freue mich immer wieder auf eine neue Episode. Ich mag den Scharfsinn, die Expertise und den intellektuellen Humor von Herrn Korte. Das ging jetzt runter. Soll ich es nochmal wiederholen oder hat es einmal?
Nee, das kann ich mir dann später nochmal anhören.
Und jetzt wird's aber richtig lustig. Dabei fällt mir auf, Herr Korte erinnert mich an die Puppenspielfigur Lexi aus der Kinder- und Familienserie Hallo Spencer aus den 80er und 90er Jahren. Und wenn richtig verstehen, das ist charmant und liebevoll gemeint. Macht weiter okay. So für beide.
Ja, gut. Also die Figur ist mir jetzt nicht so bewusst. Muss ich mir auch nochmal angucken. Interessant, welche Analogien die Leute als Zuhörerinnen und Zuhörer herstellen für sich selbst. Man muss Andockpunkte haben, um sich irgendwie wiederzuerkennen oder dagegen abzugrenzen. Und ich meine, bei Ihnen ist es ja einfach, sich von Ihnen abzugrenzen.
Fällt keinem schwer.
Das ist klar.
Deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank für diesen Kommentar. Ich werde Lexi in die Reihe der Spitznamen für Carlo Korte aufnehmen.
Mal zu befürchten, ja.
Kapitän Korte und Mozart. Apropos Mozart, wie steht's um die Versorgung?
Ja, Mozart-Eis habe ich schon lange nicht mehr gegessen, das stimmt. Muss ich mal, solange die Eisgeschäfte noch aufhaben, muss ich das hier nochmal nutzen, das stimmt.
Und dann auf die Mozart-Kugelsaison.
Ja, die ist dann in der kälteren Jahreszeit absolut angemessen.
Und was ich noch sagen wollte, das gilt natürlich für alle anderen Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen bei YouTube. Wir freuen uns immer über Feedback, Kommentare, Anekdoten und natürlich auch über Fragen, die Sie Kapitän Korte immer mal stellen wollten. Wir werden sie dann, wenn es thematisch passt, aufgreifen. Ihnen, Herr Korte, wünsche ich eine schöne Woche und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke, gleichermaßen.
Vielen Dank da draußen an alle, die zugehört und zugesehen haben. Wir hören uns nächste Woche wieder zur großen Jubiläumsfolge, die 50. von Korte und Rink, dem VRM-Podcast. Vielen Dank, bis dahin, auf Wiedersehen.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.